Vernetzt, der Telekom-Podcast.
Anpfiff. Das größte Fußballturnier aller Zeiten läuft und Telekom-Chef Tim Höttges hat zur WM die Fußballlegende Thomas Müller getroffen, und zwar in der Münchner Allianz Arena.
Gesprochen haben Tim und Thomas natürlich über Fußball, aber auch über Themen wie Loyalität, mentale Stärke und die neue Rolle von Thomas Müller als WM-Experte. Denn bei Magenta TV ist der Weltmeister von 2014 mit seiner bekannten Schlagfertigkeit und Fußballexpertise für euch während des gesamten Turniers im Einsatz.
In unserem Vernetzt-Podcast wollen wir das Gespräch Tim trifft Thomas Müller in dieser Sonderfolge präsentieren. Erschienen ist es auch im Telekom-YouTube-Kanal. Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch die Schmorbachs.
Den, den ich jetzt vorstelle, ist eine Legende im Fußball.
Also wenn du einen festen Platz auf der Bank hast, dann bist du hoffentlich im Betreuerteam.
Wenn das Tor leer ist, dann musst du reinschieben.
Oh. Ach du Christi Motten. Hier mit mir bei Tim trifft heute Thomas Müller.
Das Intro hat mir sehr gut gefallen. Hat mir sehr gut gefallen, das Intro.
In den Interviews, die ich mache, da geht es immer darum, dass wir den Protagonisten ein bisschen besser kennenlernen und mal ein bisschen rauskriegen, wer ist der eigentlich? Natürlich kennt man ihn aus Funk und Fernsehen, man kennt ihn vom Fußballplatz, man kennt alles über dich, meint man zumindest, aber eigentlich weiß man über den Menschen da hinten eigentlich wenig. Und deswegen machen wir mal ein paar Aufwärmübungen.
Soll ich da aus dem Nähkästchen jetzt plaudern?
Ja, du musst einfach,
aus meinem Privaten?
Einfach nur den Satz vervollständigen, Thomas.
Okay, ich probiere es.
Musst gar nicht so viel sagen.
Okay, gut.
Humor ist im Fußball...
Ja, gern gesehen, aber wenn du nicht gewinnst, dann hilft es dir trotzdem nichts.
Tiki-Taka oder Kick und Rush?
Ja, kann ich mit beiden nicht so viel anfangen, weil heutzutage bin ich für Kick und Rush bin ich zu langsam.
Ja.
Und Tiki-Taka würde ich jetzt mir, ich bin zwar System- und Kombinationsspieler, aha, und durchaus würde ich auch sagen, auf dem Fußballplatz auch kreativ. Aber das Tiki-Taka würde mir jetzt der Pep Guardiola wahrscheinlich nicht unbedingt auf den Leib geschneidert sehen.
So, ich bin weder noch.
Ja. Ja,
Fußball war ich immer zu groß. Ich war Handballer
früher,
viel zu groß. Ich konnte nie richtig laufen. Ich bin
über
meine eigenen Beine gestolpert.
Also du konntest nicht richtig laufen.
Ich war nie ein guter Fußballer.
Zu groß bist du nicht aus meiner Sicht. Also du wärst ein Top-Stürmer gewesen. Du.
Messi oder Ronaldo?
Ich war früher, also in den ersten 10 Jahren der beiden war ich Team Ronaldo. Weil ich irgendwie diesen Ehrgeiz und diese Arbeitsmoral und einfach diese Besessenheit nach Erfolg irgendwie faszinierender fand. Und er war irgendwie mehr der Macher. Mittlerweile bin ich bei Team Messi, weil er einfach dem Spiel mehr Glanz verleiht. Er ist Effizienz plus, er ist einfach ein Genie. Also wenn er einen Ball am Fuß hat, das ist einfach... Er kann auch nicht so, er will nicht so viel laufen. Aber sobald er einen Ball am Fuß hat, dann passiert was.
Wenn du eine Frucht wärst, was wärst du für eine Frucht?
Eine Frucht? Ja, knackig natürlich. Knackig.
Ja.
Also ein Apfel, süß, säuerlich vielleicht.
Das finde ich gut. Ein Apfel ist was Ehrliches.
Ja, und hast so ein bisschen was Säuerliches. Also ist jetzt nicht immer genießbar, aber tut am Ende gut. Unter der Schale, da sitzen die Vitamine. Auch bei mir.
Thomas, seit 2002 die Telekom, der Hauptsponsor von Bayern München, deiner Mannschaft. Hier bist du eine Legende, hier bist du in der, du hast ja die Kultur dieses Unternehmens enorm geprägt. Das sind die Trikots. Jetzt läufst du mit einem Trikot auf hier in der Vergangenheit. Weißt du mal, wenn du die hier siehst, kannst du dich noch daran erinnern, an ein oder andere Trikot hier?
Zum Beispiel das hier? Ich war ja schon Brand Ambassador für die Telekom, als ich noch gar nicht Profispieler war.
Okay.
Weil ich war natürlich Fan als Kind schon. Und haben natürlich immer zum Geburtstag mir ein Trikot gewünscht. Das heißt, ich habe eigentlich für T-Mobile in dem Fall, habe ich schon Werbung gemacht.
Ja, cool.
Da habe ich es noch gar nicht gewusst. Dass
jetzt überlege ich aber, seit 2002 zahle ich sozusagen dein Gehalt.
Ja, aber am Anfang noch sehr sparsam. Also 2002, das müsste noch Fahrtgeld gewesen sein für meine Zugtickets.
Okay.
Aber hast du in die Zukunft investiert. Und am Ende des Tages hat es sich gelohnt.
Für uns, wir sind ja unheimlich stolz, bei Bayern München auf dem Trikot zu sein. Und dass die Welt sieht, dass wir mit so einem erfolgreichen Club zusammenarbeiten. Und Uli Hoeneß sagt immer zu mir, Tim, das ist unbezahlbar, kannst immer noch mehr zahlen für das Ding. Aber jetzt mal unabhängig davon, ich frage mich immer, was macht das eigentlich mit dir? Kriegst du das, nimmst du das wahr, dass du für einen Tee stehst, für unsere Werte, für unsere Kultur?
ich komme noch mal auf die Kindheit zurück oder dieses T, das ja in dem Zuschauerrang geformt ist.
Immer noch, die weißen.
Genau, das war schon immer am Anfang, habe ich mir gedacht, ja, da müssen sich jetzt irgendwelche Leute da mit irgendwo Regenklamotten da hinsetzen. Aber am Ende hat das immer dazugehört. Und was mir eigentlich an sich besonders gefällt, ist die Konstanz, die Loyalität, diese enge Zusammenarbeit, weil ich das auch für mich selbst als wichtigen Wert irgendwo schätze, wenn es mal Zeit ist, sich zu verändern. Alles wunderbar, aber wenn es so enge Partnerschaften gibt und Loyalität ist schon was mir wichtig ist. Und da hat man einfach das Gefühl bei der Telekom und beim FC Bayern, dass das einfach zusammengehört, weil es aber halt auch so gelebt wurde. Also du kannst das ja nicht künstlich erzeugen. Und wenn du jetzt eher das Gegenbeispiel, wenn du jetzt Mannschaften siehst, die jedes zweite Jahr auch ihren Hauptsponsor wechseln, da denkst du auch irgendwie, da stimmt doch irgendwas nicht. Also entweder sind die nicht erfolgreich genug oder sie haben immer Partner, bei denen irgendwie das Budget ausgeht oder das befruchtet sich scheinbar gegenseitig nicht nachhaltig. Und bei Bayern und bei der Telekom hat man halt das Gefühl, ja, da sind zwei Top-Player.
Also ich finde es auch vor dem Hintergrund Souveränitätsdiskussion, deutsche Identität enorm wichtig. Hier sind die wichtigen Sponsoren, ob das jetzt nun ein Audi ist, der groß dabei ist, ob es eine Adidas ist oder eben ob es die Deutsche Telekom ist, sind alles Deutsche. Die Allianz ist auch dabei. Also von daher für uns ganz wichtig, das Sponsoring. Aber du bist ja auch bewusst als Spieler, dass das mit Werten verbunden ist, dass das T für etwas steht?
Ich sage mal so, als Spieler, wir sprechen in der Kabine nicht die ganze Zeit über unseren Hauptsponsor.
Ja. Ja, klar.
Vor allem haben wir natürlich auch als Spieler Zugriffsmöglichkeit auf Telekom-Verträge. Das heißt, ich bin auch langjähriger Kunde. Ja. Ich habe ursprünglich mal gedacht, das geht so auf Vereinskasse, aber muss ich fleißig bezahlen. Das ist auch völlig okay. Ich habe auch ein gutes Netz. Das einzige Problem beim Netz ist, Netz ist ja pauschal mit Löchern besetzt, ansonsten wird es ja Decke heißen. Deswegen.
Aber gut, da gehen wir jetzt nicht drauf ein.
Ach so, da gehen
wir
nicht drauf ein.
Das beste Netz der Deutschen Telekom wollen wir jetzt heute nicht in Frage stellen. Aber kommen wir mal zu Bayern München nochmal. Du bist bei Bayern München enorm lange geblieben. Ja. Loyalität ist dir wichtig. Dann hast du 2014 zum Beispiel, du warst der Top-Stürmer. So habe ich dich kennengelernt als Fußballer. Und dann kam auf einmal Lewandowski und dann wurdest du zur falschen Neun oder wie sich das damals nannte. Du hast dich immer wieder angepasst in diese Situation. Neue Trainer, immer neue Spielformen. Was ist das in dir?
Ja, an sich, da geht es ja nicht um mich und auch nicht um einen Sportler, sondern insgesamt muss man sich ja anpassen, hört sich ein bisschen passiv an. Ich finde eher weiterentwickeln, mitentwickeln, Flexibilität haben, um einfach weiter für sich seinen Raum zu finden und auch vielleicht in neue Räume vorzustoßen. Und Qualitäten entwickeln, die einfach wichtig sind für das Environment, in dem man sich dann auch befindet. Da gibt es schon auch klare Verbindungen. Man muss ja als Firma ständig und als Spieler war es bei mir eben auch so.
Ich war mal Finanzmann.
Okay.
Wusste das, weil wir haben Controller bei der Deutschen Telekom. Ich habe mal die Finanzen betreut. Und dann bin ich in den Vertrieb gegangen. Das ist ungefähr so, wie wenn du aus der Verteidigung auf einmal einen Sturm gehst. Ja,
das stimmt. Ja.
Also von dem her,
da habe ich auch gedacht, trotzdem, geht das? Hast dich trotzdem durchgesetzt.
Ich habe auch
Möglichkeiten gefunden.
Ja, also es ist die Kreativität, aber es ist auch der Wille, sich neu zu erfinden.
Ja, und du musst natürlich auch schauen, was braucht mein Team im Moment von mir? Was kann ich geben? Und das Team hat sich einfach auch verändert von den Spielertypen. Du hast angesprochen, Robert Lewandowski kam, Robben und Ribéry sind dann auch langsam ausgeschieden und die waren früher sehr, sehr balldominant und an sich war ich dort zu der Zeit mehr Abschlussspieler. Aber dann haben wir mehr Abschlussspieler dazu bekommen und dann habe ich mich quasi mehr zum Zulieferer entwickelt, weil ich da das Gefühl hatte, erstens, dass ich dadurch auch für meine eigene Rolle besser zurechtkomme und natürlich auch in der Zusammenarbeit für den Teamerfolg war das dementsprechend wichtig. Und in diesem Konkurrenzkampf, und wir können schon auch sagen, sportlichen Haifischbecken hier beim FC Bayern, höchstes Niveau, du musst ja, um Spielzeit zu bekommen, auch wichtig bleiben für deine Trainer.
Übrigens, im Management ist genau das Gleiche. Ja. Du suchst heute keine Spezialisten, sondern du suchst Leute, die eine sehr breite Wissensbasis haben. Du brauchst nicht den Super-Spezialisten, der die Position nur ausfüllen kann, sondern du brauchst einen, der die ganze Breite von Wissen hat und auch von Erfahrung hat. Also umso
aber
mehr die Leute gesehen
aber
haben
mehr in der
Führungsebene, wenn du wirklich oben mitspielen
unten
willst.
Brauchst du halt dann
exakt,
die Spezialisten.
Da sind die Spezialisten, ganz genau. Kommen wir vielleicht zu einem anderen Thema, was mich immer schon beschäftigt. Ich habe heute die Chance, dich mal zu fragen.
Ja.
Ich stand da oben auf dem Rang jetzt bei dem Spiel gegen Real Madrid.
Ja.
Und dann kommst du hier rein in die Arena. Das vibriert so.
Ja.
Ich hatte eine Gänsehaut, nur wie ich hier reingekommen ist. Dann kommt die Musik, dann das Licht, die Fans in der Südkurve, die ihr Trikot aufziehen. Dann bebt diese Arenen. Und dann kommt der Spieler, da kommen die 11 Spieler vom FC Bayern hier raus.
Schöner geht's nicht, oder?
Wie was macht das mit dir? Wie fühlt sich das
an? Es kommt darauf an, wie du, also wenn du jetzt ein junger Spieler bist und für dich ist das alles neu und du weißt noch gar nicht so genau, was du von dir selbst erwarten sollst, was die anderen von dir erwarten, ob du diese Erwartungen erfüllen kannst, dann hast du vielleicht auch andere Gefühle, einen anderen Druck, als wenn du dann vermeintlich ein erfahrenerer Spieler bist, der auch schon Situationen erlebt hat, der aber vielleicht in der Hauptverantwortung sich fühlt in dieser Mannschaft. Also diesen Druck in diesen großen Spielen halt auch zu performen, den spürst du immer. Aber an sich habe ich das immer genossen, weil ich sehe, es geht ja hier eben um Fußball und nicht um, also wir sind ja nicht irgendwie im Krieg hier oder wo es wirklich um Entscheidungen geht, wo Leben und Tod, sondern am Ende habe ich immer Chancen gesehen. Mit dem Wissen, dass es auch schief gehen kann. Aber ich gehe hier rein und habe die Chance und dieses Privileg, gleich in einer halben Stunde
schlägt
vielleicht.
Schlägt dir dann der Puls bis in die Halsader? Und bist du dann
aber
wirklich
eher
cool?
diese
bei den
Bayern
hat man das Gefühl, die ersten 5 Minuten sind die so nervös, da machen
diese
die Fehler.
Diese Vorfreude, natürlich spürt man manchmal auch die Wichtigkeit von Spielen, aber an sich waren das auch immer Chancen, enorm zu glänzen als Team und auch als Einzelspieler. Und wenn die Fans deinen Namen da nach einem Tor, also
Wahnsinn.
Und deswegen, ich war schon immer mehr der Chancenseher, deswegen hat es mir jetzt im Vergleich vielleicht auch zu anderen Mitspielern nie diesen negativen Druck gemacht.
Und wenn du nachts nach Hause kommst, hast du dann immer noch den Adrenalin im Körper oder gehst du dann
ins Bett? Natürlich auch drauf. Also Adrenalin ist immer da, aber du kommst natürlich manchmal auch nach Hause und denkst dir, was bist denn du für eine Pfeife und jetzt geht dann die Welt gleich unter. Also dieses Wechselbad der Gefühle, wenn du jetzt weißt, du hast gerade eine riesen Torchance liegen lassen und deswegen haben wir vielleicht nicht gewonnen. Also da hast du aber ein paar schlechte Nächte auch. Also dieser Verarbeitungsprozess, der ist absolut auch bei uns da, aber
macht das was heute, wenn du heute im normalen Umgang mit Menschen bist, dass du diese Amplituden des Lebens, dieses Pfeifen, Buhen, dieses Ausschreien und dieses auf den Schild heben, diese Emotionalität so durchlebt hast?
Ich sag mal, man stumpft ab, wenn man es negativ sehen will, man wird souverän. Ja. Wenn man es positiv sehen will, ich sag mal, man kann auch anders wertschätzen. Jetzt sagen wir mal, in der Anfangszeit meiner Karriere war aus meiner Sicht ein Elfmeter sehr viel Druck.
Ja.
Heutzutage sehe ich es eher als Privileg, dass ich in diese Drucksituation überhaupt eigentlich qualifiziert habe, dass ich da die Chance habe, da ein Tor zu machen. Und ich weiß natürlich, ich kann den Elfmeter auch verschießen. Das heißt, die Muffe geht, aber ich genieße es, dass du das spürst. Weil das bedeutet, dass was wichtig ist, dass dir was wichtig ist.
Das ist jetzt natürlich jetzt hier unsere große Kampagne. Wir holen die WM nach Hause. Deswegen sind wir auch zusammen. Wir haben ja die WM-Rechte für Deutschland gekauft, komplett. Alle 104 Spiele werden bei uns live gezeigt.
44 exklusiv.
In UHD-Qualität.
Oh, das auch noch.
Siehst du mal, da guckst du. Und das ist natürlich unser großer Aufwand. Und dann haben wir überlegt, wenn wir es machen, machen wir es anders. Nicht so langweilig übertragen, da steht da eine Kamera, sondern das muss richtig live übertragen werden. Da muss was passieren, man muss das mitatmen können als Fan. Und deswegen wollen wir was Besonderes machen. Da haben wir gesagt, wir brauchen natürlich auch die besonderen Leute dafür.
Eine Kapelle.
Die Kapelle. Und ich sag mal, du bist unser Kapellmeister.
Okay, das ist gut. Das ist gut.
So,
dann bring ich meinen Taktstock mit.
So, Kapellmeister, du bist der Experte, der Top-Experte. Du bist das Gesicht unserer Kampagne. Wir haben natürlich ganz andere tolle Leute dabei. Wir haben Laura von Torra und den Kerner als unser Moderatorenteam. Wir haben die Fußballexperten dabei. Wir haben Tom Kaulitz dabei, um auch mal ein anderes Klientel zu erreichen. Ich hoffe, der bringt Heidi Klum mit.
Tom kenne ich, kenn ich ein bisschen. Der ist ja auch Bayern-Fan auch.
So. Also, du als Experte wechselst sozusagen jetzt die Rolle?
Ja, ich bin selbst schon gespannt, auch sogar ein bisschen nervös.
Ja?
Der Optimismus ist gewichen.
Okay.
Ich habe schon die Buchse voll.
Siehst du
mal. Ich will natürlich also mein eigener Anspruch an mich ist natürlich auf gar keinen Fall irgendwie zu langweilig zu sein. Und trotzdem muss dir natürlich bewusst sein, das geschriebene Wort am Tag danach, gerade wenn es um die deutsche Nationalmannschaft geht, das kann manchmal anders wirken als das Gesprochene.
So ist es.
Mit Körpersprache und Tonalität und so weiter.
Welcome to my life.
Ja, ja, siehst du mal. So. Und deswegen muss ich mich da natürlich rantasten, aber ich bin mal guter Dinge, weil wie du schon gesagt hast, das Team Johannes Bekerner ist langjährig erfahren, mit Kloppo und Mats Hummels Klopp an meiner
dabei.
Seite.
Auch Mats Hummels
Leute,
dabei.
Auch Leute, die ich natürlich Richtig. Kenne. Auch wenn manche eher aus Konkurrenzgeschichten. Ja. Mal schauen, wie wir uns da anpassen können. Also,
Top-Team bei der WM. Jetzt kommen wir zur WM. Ich sag mal, das ist ja die größte WM aller Zeiten, ja, von Absolut. Den Spielen her. Wir haben natürlich jetzt hier, ich sag mal, 48 Mannschaften, die am Start sind. Wir haben 16 mehr als bei der letzten WM. Und da sind dann Mannschaften dabei wie Curaçao. Ich dachte, Curaçao ist ein Drink. Jetzt habe ich gelernt, Curaçao wird uns vielleicht einen einschenken.
Oh, das geht ja schon gut. Okay, ja, den hast so, du. Den gefällt mir. Ich bin ein großer Freund von Wortspielen.
So, ja. Also schon gefährlich, weil es wird viele Leute sagen, die finden das total Grinch, wenn ich sowas mache. Aber ich sage mal, lassen wir es mal da stehen.
Aber die nehmen das total ernst, die Curaçao. Ne? Die haben nochmal einen Trainer, haben die gerade nochmal ausgetauscht.
Weiß. Und ich sage mal, Kap Verden. Ja, also es sind so Mannschaften, wo ich sage, haben die eine Chance? Könnten die so ein richtiger Überrascher werden?
Kommt drauf an, wie man's definieren möchte. Also diese Mannschaften können nicht überraschen bis zum Schluss. Aber sie können natürlich in der Gruppenphase schon mal für so einen Paukenschlag sorgen, dass sie vielleicht mal ein favorisiertes Team auch schlagen oder zumindest unentschieden spielen. Aber ich sehe jetzt die kleineren Nationen nicht weiterkommen als jetzt ein Achtelfinale. Okay. Wäre natürlich da schon ein Achtungserfolg. Aber wenn dann wirklich die großen Teams kommen, auch mit Spielern, die das Weltniveau bestimmen, dann wird es wahrscheinlich da einfach die Luft zu dünn aus meiner Sicht.
Jetzt haben wir unsere Nationalmannschaft. Mhm. Ich meine, wir haben 83 Millionen Bundestrainer.
Ja, absolut. Ja,
ich gehöre dazu.
Ja.
So vor dem Hintergrund, jetzt...
Warst du mit der Nominierung zufrieden?
Ja, im Groben, ja.
Ja.
Ich fand natürlich das mit dem Neuer, das war natürlich ein Coup.
Ja.
Ja, also ich bin ein großer Neuer-Fan.
Ich wäre grundsätzlich...
Wenn ich mir vorstelle, da steht irgendwo ein Stürmer und dann steht ein Neuer im Tor und der kommt durch und in dem Moment, weißt du, da hinten steht der Neuer drin.
Der hat schon Maße, ne?
Ich sag
dir,
ihr
seid vom Körperlichen wahrscheinlich sogar so ein bisschen ähnlich.
Das macht was in dir. Ja, also von daher, ich denke immer psychologisch mehr über solche Sachen nach. Baum, ein toller Tür.
Sag mal, die Hände. Ja.
Ich bin Klavierspieler.
Okay.
Also von dem Hintergrund ist das jetzt nicht unbedingt torwartgefügig. Aber nochmal zurückzukommen auf die WM. Du hast selber gesagt, vielleicht ist Deutschland ein gutes Team.
Ja, wir sind ein gutes Team.
Aber vielleicht nicht das beste Team. Und werden wir Weltmeister werden?
Also wenn ich es tippen müsste, das habe ich auch schon gesagt, dann würde ich nicht auf Deutschland tippen, weil ich andere Mannschaften einfach mehr in der Favoritenrolle sehe. Das schließt aber nicht aus, dass ich einerseits natürlich Fan bin und hoffe, dass wir ganz weit kommen. Und wenn du weit kommst, dann ist es immer nur ein K.O.-Spiel mehr, das du gewinnen musst. Kann Deutschland die WM gewinnen? Natürlich können sie es. Natürlich können wir es, weil wir treten an und wir haben Qualitäten im Team. Aber wir müssen natürlich dieser Mannschaft und von der Denkweise mal so ein bisschen anders an so ein Turnier rangehen und sagen, okay, lass uns in dieses Turnier reinfinden, eingrooven, um es mal ein bisschen jugendsprachlicher zu sagen und dann einfach schauen, wie weit kann es gehen, eine Dynamik entwickeln lassen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir kommen immer, können wir Weltmeister werden? Ja, nein. Und dann am Ende des Tages messen wir das dann daran. Es geht, wir können alle Weltmeister der letzten, weiß nicht, 100 Jahre anschauen, die werden nicht jedes Spiel dominiert haben haben.
Nagelsmann hat jetzt vor kurzem was gesagt, wie wir gewinnen es nicht nur durch die Technik und durch die Spiele, sondern wir gewinnen es im Kopf. Also so irgendwo ist das eine Einstellung,
eine Teamsache? Das ist jetzt nicht falsch, was er gesagt hat, aber er hat natürlich auch in der letzten Zeit sehr viel gesagt zu ganz vielen verschiedenen Themen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, wenn du Argentinien anschaust, letzter Weltmeister, die haben ihr erstes Spiel gegen Saudi-Arabien verloren. Ja. Das erste Auftaktspiel, das heißt, es wird nicht alles glatt laufen und wir brauchen auch nicht, wenn was nicht gut läuft, alles schlecht reden und genauso nicht dann gleich in Lobeshymnen verfallen, sondern wir müssen einfach schauen, dass wir competitive sind, dass wir jetzt Thema Resilienz von vorhin, dass wir feststellen, dass die Mannschaft einfach in diesen Spielen, in diesen engen Momenten sich selbst die Chance gibt, am Ende gewinnen zu können. Und in diese Position, in die hoffe ich, dass wir die Mannschaft irgendwie sehen werden.
Was ist dein Tipp?
Wie weit wir kommen? Es hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Turnierbaum ab, gegen wen du wann kommst. Die Franzosen könnten sehr früh kommen. Ja. Aber ich glaube auch, selbst wenn du dann die Franzosen schaffst im Achtelfinale, der Weg in Richtung Titel, der ist steinig. Und es ist schwer zu sagen. Und für mich ist auch überhaupt nicht wichtig, ob wir im Achtelfinale, ins Achtelfinale kommen, ins Viertel- oder Halbfinale. Ich will einfach die Spiele sehen und sehen, dass die deutsche Mannschaft einfach ein subjektiv gesehen ein gutes Spiel macht. Und wenn wir dann verlieren oder nicht weiterkommen, das kann immer mal passieren. Ja. Also es werden 47 Mannschaften werden mit einer Niederlage nach Hause fahren wahrscheinlich.
Merkt so eine Mannschaft, wenn ihr da im Trainingslager, was da für eine Last auf euch liegt? Ist da, wenn so eine ganze Nation mitfiebert? Also ich erinnere mich in Rom, damals war ich noch Student, da bin ich dann so lange durch die Stadt gefahren, bis meine Hupe kaputt war im Auto. Ich erinnere mich an Japan, da gegen Brasilien das verloren, da haben meine Kinder so geheult, dass wir die Veranstaltung verlassen mussten. Ja, weil mein Sohn, dann erinnere ich mich noch an die Diskussion, die wir jetzt gehabt haben, als wir Weltmeister geworden sind. Ich mich noch genau in dem Moment erinnern, in Panama.
Also es hängt ein bisschen davon ab, wie du als Typ, als Mensch, aber das hängt davon ab, wie du als Mensch tickst. Die einen sehen die Chance und die anderen empfinden genau die gleiche Situation mehr als Last. Ja. Aber so ein Mannschaftsgefüge ist ja dann auch dafür da, dass die das so als Chance und die können diese Energie natürlich auch ein bisschen geben. Für die sich ein bisschen schwerer tun und wo es vielleicht mehr als Last ist. Und andersrum eben müsst du...
Deine Leichtigkeit ist bewundernswert.
Ja das gut, jetzt tue ich mir leicht.
Ja, aber trotzdem.
Ich stehe hier vor der Magenta-TV-Wand. Ich werde dich jetzt dann gleich im Golf besiegen. Ja. Und ich muss nicht mehr selber spielen. Also die Last ist weg. Super. Ich kann nur schön schlau daherreden.
Aber ich sage jetzt mal was Verrücktes.
Das ist eigentlich bitter. Ich würde gerne noch spielen, wenn ich ehrlich bin.
Siehst du. Und ich glaube, du könntest es ja auch noch. Ja, also
theoretisch schon. Du müsstest mich quasi in speziellen Spielsituationen immer mal wieder dann in die Position reinfahren. Mit so einer Sackkarre.
Das ist Fishing for Compliments. Du spielst in Vancouver einen tollen Fußball.
Das stimmt, aber Tempo.
Du bist da einer der Leader auf dem Platz.
Und das Tempo auf Weltniveau heutzutage, wenn du die Champions League-Spiele angeschaut hast, dieses Tempo. Du brauchst diese körperliche Energie. Mhm. Wir brauchen auch unsere jungen Leute. So. Und selbst wenn die. Du wirst ja an sich in der Karriere stetig besser, nur der Körper wird. Und selbst wenn die jungen Spieler noch nicht diese Erfahrungen und die Reife haben, aber solange du diese Neugier hast und diesen Eifer, das kann auch was bewirken. Und dementsprechend sollen die Jungen ran und nicht jetzt hier. Aber klar, ich würde es trotzdem gerne noch.
Für uns ist wichtig, wirst du nicht glauben, wir wollen natürlich Magenta TV verkaufen. Mhm. Natürlich wollen wir auch, ich sag mal, die Telekom verankern im Unterhaltung.
Ja.
Wir sind nicht nur Anbieter von Netzen, sondern wir haben auch, ich sag mal, ein gutes Programm. Und wir wollen auch zeigen, dass wir es technisch können, weil das natürlich auch auf andere Geschäftsbereiche abstrahlt. Aber wir haben auch ein Element von Deutschland-Optimismus. Mit unserer Kampagne hier. Wir wollen einfach auch diese Stimmung ins Land bringen. Natürlich brauchen wir dafür eine gute WM und wir brauchen eine gute Mannschaft. Aber wir tun alles dafür, dass eben, ich sag mal, mit Wumms und mit dir und mit dem ganzen Team auch ein Stück weit Optimismus, ich sag mal, vermittelt wird. Vielleicht zündet uns alle mal ein bisschen an, mal wieder.
Also ich habe das Gefühl, dass ihr da alles tut, weil da ist Wumms dahinter.
Ja, danke.
Mehr als ein Doppelwumms. Gut. Der kommt sogar in die Umsetzung, weil wenn du anschaust, was ihr da für eine Truppe aufgestellt habt, auch jetzt die Kampagne selbst, der Spot, finde ich, ist auch richtig gut geworden. Werden Emotionen auch rübergebracht, transportiert. All das, was den Fußball ausmacht und vor allem auch Magenta TV.
Wo sitzt ihr? Egal.
Nee, auf der da links.
Auf der da links, ne?
Ja.
Gibt es da feste Plätze?
Also wenn du einen festen Platz auf der Bank hast, dann bist du hoffentlich im Betreuerteam.
Wie ist das, wenn man hier auf der Bank sitzt?
Ja, kommt immer drauf an, in welchem Kontext. Ja. Heute geht's,
aber ist das schon frustrierend, wenn du dann raus willst oder was da immer? Oder ist es schlimmer, wenn man reingeholt wird?
Nee, es ist an sich, wenn du natürlich im Spiel, es kommt immer auf den Kontext an. Manchmal gibt es ja auch, dass du als etablierter Spieler, Stammspieler auch mal eine Pause bekommst und im Spielrhythmus. Aber wenn du bei so einem wichtigen Spiel natürlich auf der Bank sitzt, dann musst du das ja erstmal mit dir selber ausmachen. Der natürliche Mechanismus ist immer, der Trainer ist böse. Aber wenn man ganz ehrlich ist, dann ist es eher der Frust über das eigene Nicht-Qualifizieren. Weil am Ende stellt der Trainer auf, wie er meint, dass er am erfolgreichsten ist. Im Sinne des Clubs und natürlich auch in seinem Sinne. Und der hat seinen Grund, warum er dich nicht... Und am Ende hast du es nicht geschafft, für ihn wichtiger zu sein, als du es am Ende bist. In dem Moment sind ja nur Momentaufnahmen. Also im Fußball geht es ja wirklich sehr, sehr schnell. Verletzt sich einer, bist du drin, machst ein Tor, bist du, zack, hast die nächsten. Also das kann schon ganz schnell gehen. Und das Wichtige ist, diese Frustverarbeitung, vielleicht auch über das eigene kurzfristige Scheitern, das eigentlich umzusetzen, diese Energie in die nächste Chance. Und die ist es. Und da muss ich da sein. An sich ist das Leben ja nichts anderes als die nächste Chance versuchen wahrzunehmen, egal was man als Chance sieht, egal ob jetzt im Beruf oder im Privatleben.
Gibt es in der Mannschaft so viel Fair- und Unfair-Diskussionen? Das ist nicht fair und ich gehöre doch dazu. Und dann rottet sich die eine Truppe mit der anderen zusammen und sagt, ich müsste da eigentlich dabei spielen. Oder wir sagen die, pass mal auf, wir sind alle alleine. Und
natürlich, natürlich gibt es diese Mechanismen. Und du siehst auch manchmal in so Mannschafts-, in so Zyklen, dass dann Spieler, die natürlich öfter dann mal gemeinsam auf der Bank sitzen, die werden dann schon auch manchmal enger so ein bisschen miteinander im Leid gemeinsam. Aber das ist auch irgendwo verständlich.
Die ziehen sich dann in eine Spirale?
Manche ja, manche schaffen es. Also da bin ich auch froh drüber, über meinen, habe ich ja vorhin gesagt, es ist jetzt nicht antrainiert, sondern das hatte ich von Kindesbeinen an. Da bin ich echt sehr glücklich drüber, dass ich besser geschafft habe als andere, nicht in diese Frustmomenten zu versinken, sondern ja auch weiter die Fähigkeit hatte, team-supportive zu sein. Und manchmal musst du einfach auch ein guter Schauspieler sein. Mhm. Also das ist auch einfach wichtig fürs Teamgefüge. Selbst wenn du selbst frustriert, es gibt keinen Grund, das so nach außen zu tragen, dass du andere damit negativ beeinflusst und sogar dann da vielleicht runterziehst, sondern am Ende geht es um den Teamerfolg und dem ordnen wir uns ja alle unter, indem wir sagen, ja, ich bin Teil der Mannschaft.
Du siehst, Managementlehre, ich sage immer meinen Leuten, put your blinkers on, zieh deine Scheuklappen auf.
Ja.
Wenn du deine Scheuklappen aufhast, wenn du in so eine negative Spirale reinkommst, alle reden negativ, ja, der Trainer ist böse, ja, das stimmt. Und dann drehen sich alle emotional
unten. Man suhlt sich da so.
Suhlt sich immer weiter rein und merkt gar nicht, dass auf einmal gar nicht das mein Problem war, aber auf einmal mein Problem geworden ist. Und das ist besser, die Scheuklappen aufzuziehen und einfach fokussiert sein Ding zu machen. Wann hat ein Trainer seine Mannschaft verloren?
Also ich glaube, wenn die stabil, authentisch und glaubwürdig sind, die Trainer, dann verlieren die Mannschaft nicht. Also im Umkehrschluss die Antwort ist, wann ein Trainer ein Problem kriegt, ist, wenn er nicht glaubwürdig ist. Wenn er A sagt und B macht und sich manchmal in Dingen verstrickt. Ja, ist überall das Gleiche.
Es ist überall,
ja, logisch, weil am Ende geht es ja um Menschenführung.
Genau,
so ob jetzt die Fußball spielen oder ja, jetzt wie bei euch in den ganzen verschiedenen Departments.
Wenn du so jetzt ein Sportlerleben... Hast du schon Manager-Seminare gemacht oder würdest du das machen? Würdest du Tipps geben? Ich meine, du bist selber Kapitän gewesen, unser Kapitän. Du warst irgendwo jemand, du bist jetzt ein Kapitän. Du bist jetzt die Seniore-Figur auch in Vancouver. Was würdest du dem Management erklären? Was würdest du sagen, das müsst ihr unbedingt tun? Du hast eins gesagt, glaubwürdig sein in euren Entscheidungen. Was noch?
Ja, glaubwürdig sein und natürlich deine Vision, die du den Spielern gibst, auch vorleben. Also du kannst nicht sagen, ja, ich habe jetzt die Vision für euch und macht ihr mal. Ich bin übrigens, ich komme morgen wieder oder in zwei Wochen nach meinem Urlaub. Also du musst das auch leben, diese Identifikation. Zum Thema Manager-Seminare habe ich jetzt noch nicht gemacht. Habe ich natürlich grundsätzlich vor, mich dann auch nach der Karriere aktiv weiterzubilden. Ja, sehr gerne. Also sag das nicht zu voreilig. Da sitze ich, dann da am Schreibtisch dann. Ja. Schau dir da auf die Finger. Lernen ist natürlich wichtig für mich. Und was aber jetzt mich persönlich betrifft, ich will nach der Karriere aktiv lernen und nicht jetzt, habe ich schon öfter gesagt, nicht während der Karriere nebendran ein paar Urkunden einstecken und dann ist alles so vorschnell, geht es dann in irgendeine Richtung weiter, sondern ich will spüren, was mir persönlich auch fehlt. Ich war jetzt so lange in diesem Fußballgeschäft, dass das meine Normalität geworden ist. Es ist wahrscheinlich ähnlich getaktet und strukturiert jetzt wie bei dir. Du bist ja auch eigentlich in so einem Hamsterrad. Und manchmal, wenn man da mal von oben einen Schritt zurückgeht und dann drauf schaut, dann manche Dinge spürt man ja gar nicht mehr. Und das will ich fühlen. Und ansonsten, wenn es jetzt ums Thema Coaching oder Führung auch geht, ja, wie du richtig gesagt hast, bei meiner jetzigen Mannschaft, da lebe ich das natürlich noch mehr denn je zuvor, weil ich natürlich auch meine ganze Erfahrung, die ich machen durfte, auch weitergeben kann, und was das Thema inhaltlich im Fußball auch betrifft.
Möchtest du den Club führen oder möchtest du im Management werden? Möchtest du irgendwo in der Trainerkarriere?
Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht ganz genau. Insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass natürlich der Fußball meine Liebe und meine Leidenschaft ist und noch dazu natürlich die Spielwiese ist, in der ich die meiste Expertise jetzt in meinem Leben bisher aufgebaut habe. Mhm. Ob das dann irgendwann mehr in Richtung Trainer oder Management gehen wird, das will ich feststellen. Und dann einfach meinen Weg gehen. Also ich habe da auch keine.
Bist du Unternehmer?
Also ich habe mit Sicherheit einige Eigenschaften eines Unternehmers.
Philipp Lahm ist ja wirklich einer, der unheimlich viel investiert.
Er packt auch an. Ja, und ich finde das auch super mit seinen ganzen auch Projekten, die der Gesellschaft was zurückgeben. Also muss man schon auch einen Hut vorziehen. Was er da für einen Einsatz auch leistet. Ich weiß nicht, ob ich Unternehmer bin. Ich bin natürlich an sich auf jeden Fall Macher. Also die Dinge, die ich wirklich vorhab, dann und wenn die auf Prio 1 dann mal stehen bei mir in der internen Liste, dann ziehe ich die auch durch, auch wenn es unangenehme Seitaspekte gibt. Aber es ist nicht ganz so einfach, auf die Prio 1 zu kommen.
Die Neugierde ist das, was es treibt, die Kreativität.
Neugierde ist ein super Wort, ich will immer neugierig bleiben. Weil ansonsten ist ja der ganze Spaß beim Teufel.
Das bringt mich zu meinem Lieblingsthema KI, aber das können wir jetzt nicht sagen.
Ach so.
Einsatz zur künstlichen Intelligenz im Sport, im Fußball. Ist das ein Thema, was dich beschäftigt? Ist das irgendwas, was kommt?
Es kommt und ich sehe auch den enormen Nutzen in so vielen Bereichen. Ich habe aber auch ein bisschen die Hosen voll, wenn ich ganz ehrlich bin.
Haben wir alle?
Ja.
Also ist immer die Dosis?
Klar. Und wir sind ja alle irgendwo Bewahrer, wir ja immer meinen, das, was wir gewohnt sind, ist ja das, was sein soll.
Ist Vancouver, ist Amerika viel stärker da schon, was solche Techniken betrifft, als Deutschland? Oder ist das kein großer Unterschied?
Im echten Leben, in meinem Leben merke ich da keinen Unterschied. Aber natürlich, wenn es darum geht, was ich so lese, höre und so, sind die natürlich da schon am Drücker, oder? Aber da kennst dich du deutlich
besser. Ja, ich kenne mich da absolut viel besser aus, weil das
wenn
natürlich
wenn du erzählt hast, mit wem du zuletzt gesprochen hast in diesem Format.
Ja, also zum Beispiel Massa San, mit dem haben wir letztes Mal gesprochen, ist jetzt der größte Investor in OpenAI. Ja. Hat sein ganzes Geld umgeschichtet in das Geschäft und hat seine Aktie jetzt verdreifacht. Ja, also die Zukunft liegt in seinen Händen, sagt zumindest der Kapitalmarkt. Ob es dann so ist, weiß man nicht. Aber mich fasziniert natürlich künstliche Intelligenz. Aber ich habe natürlich auch die Sorge, dass wir faul werden durch künstliche Intelligenz, dass wir den Maschinen überlassen, was sie entscheiden. Wir müssen natürlich immer mündig bleiben. Wir müssen immer die Kontrolle über die Algorithmen haben und wir müssen immer ethische Leitplanken haben. Der Papst hat es ja gerade jetzt adressiert, dass wir da irgendwo, ich sag mal, die Balance mit den wichtigen Werkzeugen verschaffen. Aber wir brauchen für unsere Evolution, für den nächsten Schritt künstliche Intelligenz, um diese Komplexität der Welt und den Anspruch, den wir haben, an diese Welt auch gerecht zu werden. Und dafür brauchen wir das Werkzeug künstliche Intelligenz. So, das gesagt, an der Stelle
können wir nicht mehr weiter. Ich bin dagegen, weil ich mich zu wenig auskenne.
Aber
ob wir es brauchen als Menschheit, weiß ich nicht, aber natürlich, um die nächsten Schritte zu gehen, ist es ein sehr, sehr gutes Werkzeug. Ob das Leben dadurch...
Ich bin mir sicher, dass du nicht, ich sag mal, nur Golf spielst, sondern bestimmt als Unternehmer oder als Manager im Fußball oder in anderen Bereichen unterhalten wirst. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass du Vorbild bist für so viele Menschen, dass man das rausarbeiten sollte, warum du so ein Vorbild geworden bist. Wenn ich an die Fans denke, die du hier in München gehabt hast, oder wenn ich darüber nachdenke, wie meine Kinder über dich denken, dann bist du für die irgendwo jemand gewesen, der ihr Motivation gegeben hat.
Ja, das freut mich.
Ist, glaube ich, eins deiner größten Errungenschaften. Nicht die Titel, sondern das, was du an Haltung Menschen vermittelt hast. Ist das für dich ein Thema?
Ja, aber natürlich nicht das. Also an sich... In erster Linie war ich und bin ich immer Sportler, Athlet mit allem, was dazugehört. Aber natürlich auch, wenn du einen Arbeitsvertrag unterschreibst und du dich zugehörig erklärst zu einer Gemeinschaft, dann gibt es auch Werte, die du zu vertreten hast. Und dann gibt es natürlich Leitplanken, hast du gerade vorhin gesagt. Also dann ist man nicht mehr nur man selbst, sondern man vertritt einen Verein, der Verein FC Bayern, der hat enorm viele Mitglieder. Man, wenn man Nationalspieler ist, vertritt man 83 Millionen. Also ich bin mir der Sache auf jeden Fall bewusst. Nichtsdestotrotz steht nicht an erster Stelle, okay, jeden Tag, okay, wie muss ich mich verhalten? Am besten, dass mich die Leute mögen und dass man jetzt ein Vorbild ist. Aber natürlich kommt man in Situationen, wo man einfach sich zu verhalten weiß. Und wenn du dann diese Kinderaugen siehst und man selbst ja auch inspiriert war durch Sportler, durch Fußballer, da fällt einem das leichter.
So ist es. Also ich weiß nicht, worüber ich mich mehr aufrege. Über das Fußballspiel, wenn da unten das nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Ich drücke übrigens den Daumen.
Okay.
Ich gehöre zu diesen Fußballfans, die dann die Daumen drücken.
Aber jetzt kommt für das beide Tor. Teams? Oder?
Nee, für unser Team. Okay. Immer für unser Team. Okay. Aber was mich am meisten aufregt, sind hinterher die Interviews. Dann kommen dann die armen Spieler, die haben dann entweder gewonnen oder sie haben verloren. Und dann kriegen die so Fragen wie, wie fühlt sich das an?
Ja.
Bei einem Gewinn? Gut. Bei einem Verlust? Schlecht. Dann kommt die zweite Frage. War das heute ein wichtiger Sieg? Da frage ich mich mal, gibt es auch unwichtige Siege? Ja? Oder so Fragen wie, musstet ihr kämpfen nach einem Verlust? Ja, was soll man, also aber ich frage mich immer, was soll man da antworten
als Fußballer? Ja, aber was hättest du denn gerne für Fragen gestellt?
Ja, ich frage, die Fragen, die die Leute so stellen, ist eine taktische. Ja, warum habt ihr dann irgendwo dann nicht,
man muss natürlich auch so betrachten,
sondern so Allgemeinplätze auszutauschen?
Es gibt natürlich auch im Moderatoren, also im Fragestellerbereich, natürlich auch die ein oder andere Situation, wo man sagen würde, oder hat er jetzt auch einen Fehlpass gespielt?
Ja.
Also die Fragesteller sind natürlich auch nicht perfekt. Andererseits ist es natürlich auch knifflig, angenehme Fragen zu stellen und dann ein interessantes Interview draus zu machen. Du willst ja manchmal auch emotionale Reaktionen rauskitzeln. Manchmal ist es aber natürlich auch plump. Also ich erinnere mich noch bei mir selbst, schaue ich mir immer mal wieder gerne an. Da sind wir in Kiel im DFB-Pokal ausgeschieden bei Niesel, Schnee und dann hat die Dame, die mich da interviewt hat, hat dann tatsächlich gefragt, ja, wie denn jetzt die Stimmung wäre in der Kabine. Und dann habe ich gesagt, ja, also wir sind jetzt gerade im DFB-Pokal ausgeschieden. Es hat hier, was glauben Sie denn, wie die Stimmung ist?
Ja.
Und dann hat sie so gemerkt, dass die Frage komisch war und dann hat sie so unbewusst gekichert einmal so, und dann habe ich noch so gesagt, ja, und Sie stehen jetzt hier da und lachen jetzt hier. So. Und dann hat sie gesagt, ich habe gar nicht gelacht. Dann habe ich gesagt, natürlich haben Sie gelacht.
Ach so. Du hast das immer gut gemacht, als jetzt bist du auf der anderen Seite. Absolut. So, jetzt kommt Radio Müller. Und Radio Müller kommt jetzt on air und jetzt wirst du da kommentieren. Was hast du dir vorgenommen? Was tust du anders? Und bist du nervös?
Ja, ich glaube nicht, dass ich Fragen stellen muss, glaube ich, zumindest an die Protagonisten. Aber ich bin nicht nervös, sondern eher aufgeregt, neugierig, wie sehr ich es schaffen werde und vor allem, wie lange ich brauchen werde, um so ein bisschen meine eigene Linie zu finden, die ich selbst mag. Aber es kann natürlich auch sein, dass sich Dinge, die sich in diesem normalen Gespräch ganz gut anfühlen, und wenn ich das dann aber als Konsument nachher nochmal anschaue, und dann denke ich mir, oh, das ist aber langweilig. Oder andersrum, der war vielleicht ein bisschen zu viel.
Ja.
Und da bin ich natürlich jetzt Novize.
Hast du ein Vorbild?
Tatsächlich muss man sagen, hat es der Kloppo damals sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Also das ist natürlich schon so dieses Team, das ihr jetzt bei Magenta TV habt. Johannes Bekerner, super erfahren, auch was Turniere betrifft. Laura von Toller ist natürlich auch schon jetzt sehr, sehr lange im Geschäft und auch sehr erfolgreich. Und mit Kloppo, also da haben wir schon, ja, gut, der hat ja jetzt noch, das stimmt. Ja, das liegt meistens.
Ist auch Verteidiger.
Also wir sind zumindest nicht immer on the same page, verstehen uns sehr gut, aber haben durchaus auch differenzierte Ansichten. Gerade zum Thema Elfmeter.
Ja.
Er ist Verteidiger, ich bin Stürmer. Aber ich glaube, von Kloppo und von Johannes, da kann ich auch wirklich nachfragen und viel lernen. Und werde da sicherlich auch versuchen, natürlich mir treu zu bleiben.
Wir sind gespannt auf die WM 2026. Wir sind gespannt auf, wie Magenta TV mit all unseren Top-Leuten draufkommt. Ich bin sicher, du bist eine komplette Bereicherung für das Programm.
Ich
wünsche dir viel Erfolg bei unserer Übertragung. Ich freue mich, dass wir heute das Gespräch geführt haben und ich bin stolz, dich kennengelernt zu haben.
Ja, ebenso. Heute ist auf meiner Seite.
Prost.